Hallo und herzlich willkommen zu Tauchtalk, der Podcast, bei dem es rund ums Tauchen geht. Mein Name ist Caro, ich bin wie immer dein Host und ich freue mich riesig, weil heute der liebe Frank Schweikert nochmal zumindest digital vor mir sitzt. Frank habt ihr vielleicht schon gehört in der letzten Folge, falls ihr die noch nicht gehört habt, einmal in der Playlist zurückgehen und sich die erste Folge anhören, weil heute bauen wir sozusagen ein bisschen auf die erste Folge auf. Und ich freue mich riesig, Frank, dass du heute wieder mit dabei bist. Für diejenigen, die ihn nicht kennen, er ist Biologe. Er ist Journalist und er ist der Gründer der Deutschen Meeresstiftung. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank für die Einladung, Caro.
Wie gesagt, wir sprechen heute so ein bisschen über dein Citizen Science Project und bin ganz gespannt, was du heute so ein bisschen darüber erzählen wirst. Aber als erstes möchte ich mit einem anderen Thema einsteigen und zwar, wir erleben ja momentan extreme Hitzewellen und auch die Ozeane, die heizen sich ja dramatisch auf. Was passiert denn genau unter der Wasseroberfläche, wenn gerade die Temperaturen so steigen?
Ja, ähnliches wie über der Wasseroberfläche auch, nur unter der Wasseroberfläche noch ein bisschen dramatischer. Also heute haben wir eine richtige Hitzewarnung bekommen hier in Hamburg. Kommt also jetzt auch in Norddeutschland vor, dass es zu heiß wird für Menschen. Und das Gleiche passiert den Tieren unter Wasser auch, und nicht nur den Tieren, sondern auch den Pflanzen. Und Hintergrund ist, dass wir ja über den Klimawandel, also über die Verbrennung fossiler Ressourcen, nicht nur die Atmosphäre aufheizen, sondern vor allem den Ozean. Also 93% dieser Wärme gehen in den Ozean. Und da muss man sich nicht wundern, wenn es da an einigen Stellen plötzlich mehrere Grad auf einen Schlag wärmer wird. Und wärmeres Wasser enthält weniger Sauerstoff. Das heißt, Fische und andere Meerestiere geraten sozusagen in Atemnot. Und ganz empfindliche Lebensgemeinschaften, wie zum Beispiel Korallen, und das weiß man seit vielen Jahren, sterben ab einer Temperaturerhöhung von 1,5 Grad. Und ich habe mich immer wahnsinnig geärgert, wenn die Politik dieses 2-Grad-Ziel proklamiert hat, weil damit einhergehend im Prinzip man den Haken dran gemacht hat, dass wir alle Warmwasserkorallen verlieren werden auf diesem Planeten, ohne dass wir wissen, wie ganz wichtig die für uns noch sein können. Und mit diesen Hitzewellen sterben also nicht nur Korallen oder Schwämme ab, sondern das ganze Uhrwerk vom Ozean kommt durcheinander, und das nicht lokal, sondern global. Und deswegen ist es ein ziemliches Alarmzeichen.
Wenn du sagst, dass gerade das wärmere Wasser weniger Sauerstoff enthält, was passiert dann genau mit den Fischen? Also wandern die dann oder sterben die oder was passiert da genau?
Also beides passiert. Also es gibt so bestimmte Grenzwerte, unterhalb derer, glaube ich, 3 Milligramm Sauerstoff pro Liter Fische einfach nicht mehr existieren können. Das heißt, die sterben dann. Aber die kriegen das auch mit und wandern dann, wenn sie können, in andere Bereiche aus. Aber manchmal wird es eng. Also wir wissen ja zum Beispiel von der Ostsee als einem verhältnismäßig kleinen Meer, dass da die Ausweichmöglichkeiten nicht so großartig sind. Und dann kommt noch hinzu, dass ja auch viel zu wenig von intakten Ökosystemen noch genügend Sauerstoff produzieren können, wie beispielsweise Seegraswiesen. Die könnten das dann so ein bisschen puffern, aber durch die Überdüngung, durch die normale Landwirtschaft sind da relativ viele kaputt gegangen. Und das ist also wirklich schlimm und vor allem dramatisch deswegen, weil wir nicht hingucken können, weil es viel zu wenig Beobachtungsmöglichkeiten momentan im Ozean gibt. Aber jeder, der taucht, also Taucher waren die ersten, die mir das berichtet haben, in der Nähe von Korsika, dass bis in Tiefen von wirklich 10, 20, 30 Metern ganz massive Temperaturerhöhungen sind und dadurch beispielsweise ganze Schwammkolonien absterben.
Wahnsinn, ja. Ich glaube, viele unterschätzen auch immer, wie wirklich zentral der Ozean für das Klima ist. Man hört ja immer nur, ja, der Meeresspiegel steigt, der Meeresspiegel steigt, aber was da wirklich dahinter ist, verstehen, glaube ich, auch die wenigsten oder wird vielleicht auch einfach nicht so richtig kommuniziert. Welche Veränderungen beobachtest du denn noch so?
Naja, das ist ein ganzes Paket, was da mit dem Klimawandel einhergeht. Es gab 2016 eine Studie vom Beirat der Bundesregierung für globale Umweltfolgen und so ein schönes blaues Buch, da stand drauf: zu hoch, zu heiß und zu sauer. Das sind also so die drei Folgen, und das zu heiß merken wir gerade massiv. Das zu hoch Das sind wir auch dabei, es zu merken, weil verschiedene Inselstaaten ja im Prinzip schon verlassen werden mussten von ihren Einwohnern, weil die einfach nicht mehr bewohnbar sind. Das betrifft vor allem kleine Inselstaaten rund um Australien, um ein Land, das nach wie vor massiv Kohle auch nach Deutschland exportiert, um ihren Profit zu machen, praktisch auf dem Rücken dieser Menschen. Und die müssen jetzt diese Menschen im Prinzip aufnehmen, weil ihre Bereiche, ihre Inseln nicht mehr bewohnbar sind. Und zu heiß haben wir gerade besprochen und zu sauer ist natürlich auch ein Thema, was man schwer mit bloßem Auge sehen kann. Aber man muss wissen, dass viele Meerestiere, die Kalkschalen haben, also nicht nur Muscheln, nicht nur Krebse, sondern auch kleinste Kieselalgen auf einen vernünftigen pH-Wert angewiesen sind, also nicht zu sauer. Und wenn das zu sehr ins Saure rutscht, dann können diese Organismen ihre Schalen nicht mehr bilden. Das heißt, am Beispiel der Kieselalgen, die wirklich fantastisch schön sind, wer das unter dem Mikroskop gesehen hat, das ist so die allerniedrigste Grundlage unserer gesamten Nahrungskette. Also diese kleinen Kieselalgen werden aufgegessen dann von kleinen Krebschen, die Krebschen werden von Fischen gefressen, die Fische werden von größeren Organismen gefressen, unter anderem auch von uns. Und wenn wir also die kleinste Einheit durch die Versauerung zerstören, dann weiß man heute noch nicht, was da passieren wird. Außer dass eines der empfindlichsten Lebewesen, das wir auf diesem Planeten haben, wir Menschen selber sind. Das heißt, wir tun verdammt gut daran, dafür zu sorgen, dass wir mit diesem Klimawandel wirklich stoppen.
Ja, das ist auf jeden Fall sehr beängstigend. Wie genau setzt ihr denn da mit eurem Citizen Science Project an? Also ihr macht das ja, glaube ich, gemeinsam mit Emotnet und SSI.
Ja, eigentlich ist es ein ganz einfaches Projekt, weil wir, das heißt wir, die Wissenschaft, um vorauszusagen, wie man am besten mit dem Ozean umgeht, braucht wahnsinnig viele Daten, vor allem Temperaturdaten und braucht diese Temperaturdaten nicht nur aus Gebieten, wo Forschungsschiffe, wo Wissenschaftler schon unterwegs sind, sondern insbesondere von dort, wo man eben wenig Zugang hat. Und dadurch, dass diese Hitzewellen praktisch explosiv kommen, sind wir darauf angewiesen, auch explosiv schnell diese Daten bekommen zu können, damit wir möglichst schnell und vernünftig darauf reagieren können, wenn wir das überhaupt noch können. Und deswegen haben wir darauf zurückgegriffen, dass hier jeder Taucher heute einen digitalen Tauchcomputer bei sich hat und diese Tauchcomputer zeichnen neben der Position und der Tiefe auch Temperaturdaten auf. Und deswegen haben wir mit Scuba Schools International und Emotnet, das ist eine europäische Datenbank, organisiert, dass Tausende in Kürze bis zu 10 Millionen Daten von den Tauchern in anonymisierter Form dann an die Wissenschaft weitergegeben werden. Das heißt, überall dort, wo Sporttaucher unterwegs sind, die momentan mit dieser SSI-App unterwegs sind von Scuba Schools International, wenn die ihre Daten hochladen, dann erlaubt SSI praktisch in anonymisierter Form, dass die Temperaturdaten an die europäische Datenbank Emotnet weitergegeben werden und dort von einer Vielzahl von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern weltweit genutzt werden können.
Okay, das ist ja schon mal sehr gut. Und wir können jetzt, ich sag mal, im Einzelnen wir noch mithelfen, also vielleicht der Zuhörer da draußen und ich, die Meere besser zu verstehen.
Ja, auf jeden Fall. Also dadurch, dass wir die Wissenschaftler, die Taucher, die Sporttaucher auch mit zu wissenschaftlichen Helferinnen und Helfern machen, steigt ja auch das Bewusstsein und jeder Sporttaucher hat ja auch erkannt, dass es gerade in den letzten Jahren massive Veränderungen im Ökosystem gegeben hat, die also nicht nur über den Klimawandel bedingt waren, sondern auch beispielsweise durch massive Überdüngung. Also es ist praktisch so eine Mischung aus diesen beiden Hauptquellen. Und deswegen ist es unfassbar wichtig, dass die Taucherinnen und Taucher und aber auch die Wassersportwelt insgesamt sich dafür interessiert, einen gesunden Ozean zu haben. Denn das sind ja diejenigen, die am dichtesten und mit großer Leidenschaft am Ozean dran sind. Und wenn der nicht mehr gesund ist und nicht mehr schön ist, dann hat natürlich niemand von denen noch Interesse, Wassersport zu machen. Also ich denke, die Gruppe der Taucher ist eine ganz fantastische, um dieses Citizen Science Projekt zu machen. Und wir werden in Kürze es auch einrichten, dass auf Wunsch der einzelnen Taucher ihre Daten dann transparent machen können, dass also praktisch auf Wunsch des Tauchers der Datensatz nicht anonymisiert, sondern zum Beispiel mit dem Social Media Tag weitergegeben wird und man dann über Social Media rückwärts identifizieren kann, wo überall diese Daten gelandet sind. Und man kann das dann mit seinen Freunden teilen und damit dann auch angeben und sagen, guck mal, da und da habe ich wissenschaftliche Daten geliefert. Man kann in dieser Datenbank Emotnet dann auch ganz toll sehen, welche anderen Daten es gibt, wie gut die Daten sind und auf die Art und Weise natürlich Awareness, also Aufmerksamkeit für den Ozean erzeugen.
Schön, und man kann einfach auch sehen, dass man ein Teil des ganzen Großen ist. Das finde ich eine sehr, sehr, sehr gute Idee. Die Aldebaran ist ja mit an Bord, also im wahrsten Sinne des Wortes. Wie bringt ihr jetzt Hightech-Forschung und vor allem Beteiligung auf See zusammen?
Ja, die Aldebaran ist im Prinzip so ein schwimmendes Forschungslabor. An Bord verbinden wir modernste Sensoren, Unterwasserkameras, Satellitenanbindung. Wir laden sehr viele Entscheidungsträger ein, Politikerinnen, Politiker. Also der schleswig-holsteinische Umweltminister war letzte Woche an Bord und an Bord ergeben sich unglaublich viele Dialoge, weil wir von Bord nicht nur tauchen können, sondern mit unseren Unterwasserkameras praktisch einen Live-Einblick in das Ökosystem gewähren können. Und dieser Live-Einblick unter die Wasseroberfläche ist für viele Menschen, nicht nur für Taucher, faszinierend. Und deswegen spielt Aldebaran als Forschungs- und Kommunikationsplattform da eine ganz große Rolle in diesem Gebiet. Und wir wollen also Forschung auf jeden Fall sichtbar und erlebbar machen. Denn nur mit Zahlen kann man niemand davon vom Meer begeistern, sondern es sind schon die Tiere und natürlich am liebsten live und das versuchen wir mit dem Schiff zu machen. Und das Schiff war im Prinzip auch der Dreh- und Angelpunkt und Ausgangspunkt für all diese Citizen Science Aktivitäten. Und wir werden unsere Forschungsdaten vom Schiff in Zukunft selbstverständlich auch einspeisen in dieses europäische Datennet, Emotnet. Und wir werden noch dafür sorgen, in Zukunft, dass auch andere Taucher und andere Wassersportler mitmachen können bei diesem Projekt. Denn bislang läuft das ja nur über diese SSI-App, die sich ja im Prinzip jeder Wassersportler auch runterladen kann. Aber wir werden noch eine zweite Wassersport-App auf den Weg bringen für den ganzen Rest der Wassersportlerinnen und Wassersportler, wo dann jeder entweder seine Tauchdaten oder auch Daten, die jetzt auf einem Segelschiff oder auf einem Surfboard entstehen, dann entsprechend automatisiert hochladen kann.
Ich finde es so super spannend, wie ihr das macht und dass ihr auch ja mit Partnern aus ganz Europa zusammenarbeitet und vor allem auch international. Und was mich da interessieren würde, ist, wie ist da die Zusammenarbeit? Also wie funktioniert das überhaupt und warum ist es gerade bei Ozeandaten ganz entscheidend?
Also mit Blick darauf, dass der Ozean, insbesondere nach der großen Ozeankonferenz in Nizza und Monaco jetzt richtig in der Gesellschaft, in der Politik auch angekommen ist, sehen wir, wie groß der Druck, von Zusammenarbeit ist und dass wir auch, in bestimmten Bereichen neu drüber nachdenken müssen. Es ist ja in Europa, insbesondere auch in Deutschland, so, dass bestimmte Forschungsprojekte über einen bestimmten Zeitraum laufen, meistens so 2, 3, 5 Jahre. Dann werden Daten erhoben und im Zweifel sind dann danach diese Daten irgendwo im Schrank oder auf einer Festplatte, die legt der letzte Mitarbeitende, der dann das Projekt abschließt, irgendwo in den Schrank und das war's. Und da denken jetzt nicht nur in Deutschland, sondern auch in Europa Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler darüber nach, dass das so nicht sein kann. Also wer immer auch Daten erzeugt zum Ozean, der muss unbedingt dafür Sorge tragen, dass diese Daten auch verwendet werden können, auch in Zukunft verwendet werden können. Und da sind wir mittendrin und da sind wir auch mit dabei zu unterstützen. Denn beispielsweise jetzt bei unserem Citizen Science Projekt, als wir es in Barcelona auf der ersten Ocean Decade Conference vorgestellt haben, kamen amerikanische Kollegen zu uns und sagten, verdammt nochmal, das ist eine irre Idee. Denn wir brauchen insbesondere im karibischen Raum händeringend diese Daten, damit wir Hurricanes schneller vorhersagen können. Also da in der Karibik sind verhältnismäßig wenig Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler unterwegs, sehr, sehr viele Taucher, und deswegen kann man mit diesem Citizen Science Projekt und Bürgerwissenschaftsdaten natürlich wirklich an einer ganz wichtigen Stelle unterstützen. Und vielleicht will ich eins noch ergänzen. Früher war die Wissenschaft in Anführungsstrichen im Elfenbeinturm ja ein bisschen arroganter als heute. Sie haben gesagt, also wenn der Messwert nicht auf die vierte Kommastelle genau ist, dann können wir den nicht benutzen. Das war lange Zeit auch so. In den Zeiten, als sich die Temperatur im Ozean einfach kaum verändert hat. Jetzt, wo die Veränderungen aber massiv sind, ist es besser, man hat aus irgendeinem entfernten Winkel der Karibik einen Temperaturdatensatz. Und wenn er auch um 1 Grad falsch ist, weil die Temperaturveränderungen ja mehrere Grad betragen teilweise. Und da ist es für die Wissenschaft schon von Bedeutung, auch einen leicht fehlerhaften Datensatz oder mehrere leicht fehlerhafte Datensätze oder unvollständige Datensätze zu haben als gar keine. Denn über die Summe der Datensätze, die dann eingehen, kann man über die Datenbank auch sehen, ob da Ausrutscher dabei sind. Und dann können sich die Wissenschaftler überlegen, wie man mit diesen Ausrutschern umgeht. Aber total wertvoll finde ich, dass die Community der Taucher jetzt in großem Maßstab mit dazu beitragen kann, die Wissenschaft zu unterstützen.
Ja, total, total. Was ist denn genau deine Vision? Also, wo soll das Projekt in 3 oder in 5 Jahren stehen? Und was wäre dann aus Sicht des Ozeans wirklich gewonnen?
Also ich würde mir wünschen, dass mit dem Netzwerk wir noch mehr als Temperaturdaten einspeisen können. Man kann den pH-Wert noch mit einspeisen und gucken, wie es um die Ozeanversorgung steht. Man kann den Salzgehalt vielleicht noch mitmessen. Das sind Werte, die man relativ einfach bekommen kann. Schön wäre, wenn man das verknüpfen könnte mit einer Information über die Artenvielfalt, die ja auch beispielsweise über diese App von SSI, von Scuba Schools International gesammelt wird. Denn das ist ja das, was uns am Ende begeistert, dass wir sehen, welchen Einfluss unser Handeln auf den Ozean hat, und dass wir halt möglichst früh auch Risiken erkennen, dass wir gezielt handeln können und dass wir auch vielleicht eine Erfolgskontrolle haben, wenn wir jetzt wirklich mit den erneuerbaren Energien vorwärts machen. Also nicht nur in Deutschland, sondern in vielen anderen Ländern auch. Und dann vielleicht sehen, welchen Effekt, welchen positiven Effekt es möglicherweise auf den Ozean hat. Aber das wird noch lange, lange dauern. Denn die Temperaturerhöhung, die wir in den vergangenen Jahrzehnten, praktisch verursacht haben, die wird noch lange, lange nachwirken. Das heißt, selbst wenn wir heute stoppen, dann müssen unsere Kinder und Enkelkinder noch lange mit diesen Folgen auch leben.
Ja, hundertprozentig. Was möchtest du jetzt noch zum Ende der Folge hin vielleicht unseren Zuhörern mitgeben, die sich jetzt vielleicht ein bisschen mehr mit dem Thema beschäftigen möchten, gerade nachdem sie diese Folge gehört haben?
Na, eine häufige Frage, die mir gestellt wird, ist, wie lange überlebt der Ozean? Denn wenn wir so fürchterlich schlecht teilweise mit ihm umgehen, und da gibt es eine ganz einfache Antwort, der Ozean wird uns alle überleben. Der Einzige, der empfindlich ist und am wenigsten Zukunftschancen hat, sind wir Menschen. Das heißt, wenn wir Menschen etwas für die Energiewende tun, wenn wir Menschen etwas für unseren Ozean tun, dann tun wir es für niemand anderen als für uns selbst. Und das müssen wir einfach verinnerlichen. Und also der Regenwald ist groß, wichtig und auch sichtbar. Der Ozean ist noch größer, teilweise sichtbar. Und wir müssen lernen, dass dieser Ozean für uns mit Abstand das wichtigste Ökosystem auf diesem Planeten ist. Und je früher wir es lieben und verstehen lernen und schützen, desto besser ist es für uns alle.
Ja, 100%ig. Vielen, vielen Dank für diese tolle Folge, lieber Frank. Erzähl mir noch ganz kurz, wo finde ich dich denn?
Ja, wir haben eine ganz gute Website inzwischen. Das ist über www.meeresstiftung.de und da gibt es eine ganze große Anzahl von Auswahloptionen. Wir sind übrigens auch sehr stark als Unterstützer der UN-Ozeandekade, die jetzt noch 5 Jahre andauert. Und da gibt es ja auch viele Informationen von der UNESCO. Also die Weltgemeinschaft, die politische Weltgemeinschaft hat verstanden, dass der Ozean wahnsinnig wichtig ist. Und deswegen gibt es diese Dekade. Und wir sind sehr stolz und glücklich, unter anderem auch mit diesem Projekt, das auch ein Projekt der Ozeandekade ist, diese weltweite Bewegung zu unterstützen. Also www.meeresstiftung.de.
Natürlich verlinken wir für euch, um es euch noch einfacher zu machen, alles wieder in den Shownotes und für diejenigen, die das Ganze gerade auf YouTube streamen, natürlich hier auch für euch in der Infobox. Alles ist verlinkt. Ich glaube, ihr habt auch Social Media Kanäle, wenn ich mich nicht irre. Auch die verlinken wir logischerweise und natürlich die Webseite. Und dann kannst du da draußen, der sich gerade diese Folge anhört, einfach mit einem Klick direkt bei Frank und seiner Stiftung sein. Und dir alle Informationen rausziehen, zu diesen Projekten, die ganzen Informationen holen, damit wir einfach hier ein bisschen mehr Bewusstsein schaffen. Teil das doch einfach gerne mal mit deinen Freunden, diese Folge. Vielen Dank, lieber Frank, dass du heute mit dabei warst. Ich freue mich immer riesig, wenn du hier bist und über solche wichtigen Themen sprichst. Und wer weiß, vielleicht kommst du ja noch irgendwann mal in den Tauchtalk und sprichst nochmal über diese ganz, ganz, ganz tollen und wichtigen Themen.
Immer wieder gerne, Caro. Vielen Dank.